ein. Dann gehen wir gleich zur Bürgerfragestunde. Da sieht man keine. Dann gehen wir zum Punkt 1. Präsentation Projekt Lokale Agenda 21 zur BS Zukunftsakademie. Ja, die Vorgeschichte war so, dass der Vizebürgermeister und ich Gelegenheit gehabt haben, dass wir mit Herrn Diplom-Ingenieur Roman Zebisch über dieses Projekt Agenda 21 ein Gespräch führen können haben. Das war für uns interessant. Ich denke mal, im Mittelpunkt steht bei dieser Beteiligung möglichst viele Bürger und Bürgerinnen von der Gemeinde an der Gestaltung der Lebensräume teilnehmen zu lassen. Das ist ganz überparteilich. Und wie gesagt, wir haben dann Herrn Zebisch eingeladen. Danke, dass er gekommen ist. Zeitgerecht, das passt einfach alles halt. Und jetzt übergebe ich das Wort gleich an Sie, bitte, wenn Sie ein bisschen was erklären über die Agenda 21.
Okay. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für die Einladung. Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich bin Roman Zebisch und ich komme aus der Spes Zukunftsakademie in Schlierbach und wir betreuen solche Gemeinde regionale Entwicklungsprozesse schwerpunktmäßig. Ich möchte Ihnen vielleicht am Anfang bei einer ersten Folie ganz kurz sagen, wer wir sind, damit ich ein bisschen ein Gespür dafür kriege, was wir auch machen. Und dann möchte ich auf die Agenda 21 eingehen, möchte Ihnen in kurzer Form so kompakt wie möglich das näher bringen, was das ist und was man damit bezweckt. Und stehe dann für Ihre Fragen zur Verfügung, sofern es welche gibt. Die Spes Zukunftsakademie, der eine oder andere kennt es vielleicht, ist ein Seminarhotel in Schlierbach. Was uns aber von anderen Seminarhotels unterscheidet, ist, dass wir nicht einen reinen Hotelbetrieb führen, sondern wir haben in-house integriert verschiedene Projektteams. Und eines dieser Projektteams, da komme ich her, ist die Gemeinde- und Regionalentwicklung. Wie gesagt, wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit Bürgerbeteiligungsprozessen, Moderationen, Prozessbegleitung auf Gemeindeebene. Und darunter fällt auch dieser Agenda 21-Prozess. Wir haben noch andere Gruppen im Haus integriert, wie eine Gruppe des zukunftsfähigen Wirtschaftens, die geht sehr stark auf unternehmerischer Ebene vor, beschäftigt sich dort mit Themenfeldern, wie zum Beispiel, wie wird mit Lehrlingen umgegangen, wie ist die Kommunikation zwischen den einzelnen Ebenen, wie wird mit Mitarbeitern umgegangen und so weiter. Wir haben dann noch eine Arbeitsstiftung im Haus, die sich damit befasst, Wiedereinsteigern und Quereinsteigern ganz gezielte Schulungen anzubieten, damit also die jeweiligen Personen im Berufsleben wieder leichter Fuß fassen können. Und dann haben wir noch ein relativ junges Team, nämlich Arbeit im Wandel nennt sich das. Und da gehen wir einfach so von wissenschaftlicher Seite der Frage nach, ist zum Beispiel die 40-Stunden-Woche in Zukunft noch das Nonplusultra oder gibt es Möglichkeiten der neuen Form der Arbeit? Vielleicht kann man sie am Arbeitsplatz teilen. Jeder verdient vielleicht ein bisschen weniger. Jeder hat aber trotzdem noch das Auskommen und kann dafür seine Zeit, die überbleibt, im ehrenamtlichen Bereich irgendwo einsetzen. Alle das sind so Modelle, die wir ein bisschen durchleuchten und untersuchen wollen. Und der größte Teil bei uns ist sicherlich der Hotelbereich. Und so kommen wir summa summarum auf in etwa 50 Personen, die im Spes tätig sind. Und wir als Spes sind eigentlich, und deswegen glaube ich schon, dass wir prädestiniert sind, für Bürgerbeteiligungsprozesse zu begleiten, weil wir selber durch eigentlich einen Bürgerbeteiligungsprozess entstanden sind. Und das ist eine ganz witzige Geschichte. Da hat es einfach so eine Faust voll Pioniere gegeben am Anfang, wo jeder sich so ein bisschen als Spinner abgestempelt hat für das, was die machen wollen. Aber die haben sich einfach mit dem ländlichen Raum beschäftigt, haben sich die Frage gestellt, was kommt da auf uns in Zukunft zu? Welche Herausforderungen stellen sie? Wie können wir darauf reagieren? Und die haben sich immer im Wohnzimmer von einem Nachbarn da unten getroffen, bis ihnen das zu klein geworden ist. Und die von der Bayerin ausgeschmissen worden sind. Weißt du, dann setzt sich nicht immer bei uns im Wohnzimmer zusammen, sucht sich was Eigenes. Und genau zu dem Zeitpunkt war da oben, wo jetzt dieses Hotel steht, eine Frühstückspension zu haben. Und die hat man erwerben können. Und da war man einfach mit der Bank mitbieten können, weil entweder war die Polistik die Bank oder es kriegt der Unternehmer, der damals sehr stark dem horizontalen Gewerbe zugeordnet war. Und da haben wir gesagt, oder da hat man damals gesagt, also bevor wir das hergeben an so ein Etablissement, schauen wir, dass wir uns das selber kaufen können und könnte man dort so etwas wie ein Entwicklungskompetenzzentrum für Regionalentwicklung. Und lange Rede, kurzer Sinn, einer dieser Spinner, unser Mitbegründer, der Alois Dragler, hat die damals erforderlichen 5 Millionen Schilling, die nötig waren, innerhalb von 10 Tagen aufzutreiben, organisiert indem er einfach herumgegangen ist und Leute von seiner Idee zu überzeugen versucht hat. Er war lästig bei Unternehmen, bei Privatpersonen und hat einfach sie von ihrer Idee zu überzeugen versucht. Ich sage, bitte unterstützt mich, wir wollen da sowas machen. Natürlich war die Unterstützung damals eigentlich rein monetär, weil er auch Geld gebraucht hat. Aber jeder dieser Betriebe, die da investiert haben, haben heute ein Vielfaches ihrer Einlage einfach zurückgekriegt, weil durch die Netzwerke, die da entstanden sind, hat man voneinander profitiert. So sind wir heute noch GmbH und Co. KG mit eigentlich über 100 Teilnehmern, die sich da damals beteiligt haben. Und Spes steht eigentlich für ein lateinisches Wort, nämlich die Hoffnung. Wobei wir die Hoffnung in unserer Arbeit nicht damit übersetzen, dass wir sagen, naja, hoffentlich wird das was, was wir da tun, und hoffentlich kommt da was Gescheites raus, was wir in den ganzen Gemeinden anzetteln. Dann würden wir uns nämlich wirklich in der Hoffnungsebene bewegen, sondern wir sagen einfach, Hoffnung ist bei dem, also bei unserer Arbeit so übersetzt, dass wir sagen, es hat einen Sinn, was wir da draußen machen auf Gemeindeebene, ganz wurscht, wie es ausgeht. Wir wissen, es gibt gewisse Probleme und Herausforderungen, und denen müssen wir uns stellen und auf die müssen wir versuchen zu reagieren. Und nichts blöder, als wenn wir uns dann selber den Vorwurf machen, nein, gewusst hätten wir es eh, aber dann haben wir nichts. Und deswegen ist unser Ansatzpunkt der, dass wir sagen, wir kümmern uns darum, und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir es wenigstens probiert. Agenda 21, habe ich vorher gesagt, ist das, worum es auch am heutigen Abend gehen soll. Agenda 21 ist im Prinzip nichts anderes als ein Bürgerbeteiligungsprozess, der weltweit läuft. Das ist nicht auf Österreich und Europa begrenzt, sondern weltweit. Man hat einfach gesagt, man will ein Instrument schaffen, wo man der Bevölkerung vor Ort die Möglichkeit gibt, ihre Gemeinde mitzugestalten. Weil es weiß niemand besser, was ihr da vor Ort braucht, als die, die ihr da wohnt. Deswegen hat man einfach gesagt, ein Instrument zur Verfügung stellen, wo unter Bürgerbeteiligung Dinge entstehen können, die man als Gemeinde wahrscheinlich allein nicht zusammenbringt. Und diese Agenda hat zwei Schwerpunkte, nämlich das, es ist ein Bürgerbeteiligungsprozess, und der zweite Schwerpunkt ist dieser unpolitische Prozess. Das heißt, Parteipolitik soll in dem Prozess keinen Platz haben. Da will man sich wirklich mit der Zukunft, mit der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde beschäftigen und einfach mal schauen, was braucht man so in den nächsten 10, 15 Jahren? Was sind die Themen, die uns bewegen? Und diese Themen auch, oder diese Visionen, die man daraus entwickelt, auch in der Leitbild einzuformulieren und das nicht nur irgendwo in einer Schublade zu legen, sondern wirklich nach diesem Leitbild auch zu leben. Und Agenda 21, man hat es vielleicht schon mal gehört, das ist ein Schlagwort, kommt ebenfalls wieder aus dem Lateinischen und heißt nichts anderes als Agenda, was zu tun ist, und 21 steht fürs 21. Jahrhundert. Und wir sagen mal so, Ziel der Agenda ist es einfach, auf den drei Säulen, nämlich der ökologischen, der ökonomischen und der sozialen Ebene zu agieren, im Gleichgewicht, sodass man sagen, diese drei Themenfelder oder Blickfelder wollen wir behandeln. Es ist eine Definition, wir haben uns aber für die Definition der Enkeltauglichkeit entschieden. Ich glaube, das ist es ziemlich genau, worauf es ankommt und was wir damit ausdrücken wollen, ist, dass wir sagen, wenn bei euch in der Gemeinde so ein Prozess läuft, dann wollen wir darauf schauen, dass wir nicht nur so wie wir jetzt da sitzen, ein schönes Leben haben, sondern dass wir das auch noch unseren Kindern und Kindeskindern ermöglichen. Und das sollte eigentlich Hauptmotivation sein, sowas auch zu starten. Dass wir sagen, lang vorausschauen, was müssen wir tun, damit unsere Jungen zum Beispiel da bleiben, damit wir vielleicht Arbeitsplätze haben, damit unsere Strukturen nicht wegbrechen und, und. Das wären so Themenfelder, die da zur Auswahl stehen. Und wir als Spes begleiten den Prozess als Externe, das heißt, wir moderieren die ganzen Veranstaltungen, wir schauen, dass die Projektgruppen laufen, wir stellen Dokumentationen zur Verfügung, wir zeigen auf, was anderswo gemacht wird, was es für Modelle gibt im In- und im Ausland, sodass einfach Leute, die da sich beteiligen und arbeiten, nicht den Mut verlieren mit was Gott welchen bürokratischen Dingen, sondern dass die einfach Lust und Laune haben, ihre Ideen einzubringen und merken, sie werden da so unterstützt und geführt von uns, dass das wirklich eine Umsetzung findet, was sie sich da vielleicht am Anfang von so einem Prozess einmal gedacht haben. Und unsere Herangehensweise an so einen Prozess ist einfach die, dass wir sagen, es braucht drei starke Säulen, auf die man schauen müssen. Und das erste ist die Sachebene. Jeder wird mir recht geben, wenn ich sage, es braucht in einer Gemeinde eine gewisse Infrastruktur, dass ich mich da vielleicht niederlasse, dass ich mich da wohlfühle. Es braucht vielleicht ein Geschäft, eine Schule, einen Kindergarten, was weiß ich was, ein Wirtshaus. Aber es kann nicht diese Sachebene alles sein, worum es sich dreht. Weil ich glaube, dass wir so eine konsumorientierte Gesellschaft sind, die der Sachebene immer hinterherhinkt. Ich habe das Beispiel schon mal gesagt, ein Computer, den ich mir vor 2 Jahren kaufen wollte, der interessiert mich heute eigentlich überhaupt nicht mehr, weil es wahrscheinlich 20 bessere gibt in der Zwischenzeit. Und so hinke ich diese Sachebene schon wieder einmal einen Schritt hinten hoch. Das heißt, Sachebene ist wichtig, dass wir sie im Blickfeld behalten bei Entwicklung von Projekten, aber es gibt auch noch andere Dinge, um die wir uns kümmern sollten. Und da kommt unserer Meinung nach die Beziehungsebene ins Spiel. Weil es einfach für das Wohlfühlen in einer Gemeinde ganz was Wesentliches ist, wie man miteinander umgeht. Wie sind die Vereine aufgestellt? Wie tragen die zu so einem gesellschaftlichen Ablauf bei? Wie ist das Umfeld, in dem man sich bewegt? Und jeder von Ihnen wird das kennen wahrscheinlich, wenn er in einer Gegend wohnt, wo er sich mit den Nachbarn gut versteht, wird er sich dort wohler fühlen, als wenn er in einer Wohnung wohnt und in der Früh das Hallo aufmacht, den Nachbarn sieht und sie denkt, na bitte, wahrscheinlich hat man gerade noch gehört heute. Also einfach dieses Gemeinschaftsgefühl ein bisschen zu stärken durch verschiedene Projekte. Und ein Fenster ist noch frei und da fliegt dann die Sinnebene herein. Wir glauben, oder wir wissen es, weil es einfach die Erfahrung gesagt hat, dass es ein ganz wesentlicher Faktor ist, Sinn zu haben bei dem, was man tut. Und das spiegelt sich in allen möglichen Formen wider. Ich habe da auch mal ein Beispiel genannt von einem Elektrogeschäft in einer Gemeinde, wo der Besitzer das jahrelang geführt hat und auf einmal hast du gesehen, jetzt geht es ein bisschen bergab. Es ist immer staubiger geworden im Geschäft, die Produkte sind immer weniger geworden, Glühbirnen sind ausgefallen und es ist nichts erneuert worden, bis einfach schon mal Leute ins Geschäft kommen und sind und gesagt haben, hey, bitte, ein paar Handgriffe und dein Geschäft geht wieder viel besser. Und da hat er gesagt, ja wozu? Ich habe das jetzt ein Leben lang geführt. Letzte Woche hat mir mein Bruder gesagt, dass er es definitiv nicht übernehmen wird. Und ich tue mir eigentlich nichts mehr an, weil ich gehe bald in Pension. Das heißt, diese Sinnlosigkeit, die er einmal gehabt hat, hat sich auch nach außen hin bemerkbar gemacht. Und so ist es bei ganz, ganz vielen Dingen in der Gemeinde- und Regionalentwicklung. Einfach, was die Aufmerksamkeit verliert, was seinen Sinn verliert und was man nicht mehr genügend wertschätzt, das macht sich auch gleich nach außen hin bemerkbar, wie es mit solchen Dingen dann bergab geht. Und erst wenn man die drei Säulen, die Sinn, die Sache und die Beziehungsebene, einigermaßen ausgewogen behandeln in so einem Prozess, dann glauben wir, dass es ein erfolgreiches Programm wird. Nämlich auch aus dem Hintergedanken heraus, dass die Agenda mit Sicherheit kein Prozess ist, wo man Dinge entwickeln, die Hunderttausende von Euro kosten, weil wir einfach wissen, das Geld ist nicht da, das können wir nicht zahlen und da wollen wir auch die Leute gar nicht auf eine falsche Spur schicken. Es ist überlegt, solche Dinge anzudenken, damit wir einen Plan haben, wenn vielleicht bessere Zeiten kommen, aber die Agenda soll schon was sein, wo wir sagen, das wäre lästig, wenn wir das hätten und das ist eigentlich durch einen relativ geringen Aufwand mit relativ geringen Kosten möglich, wenn wir uns selber darum kümmern und Dinge in die Hand nehmen. Das muss man auch von Anfang an vermitteln, dass man da nicht auf eine falsche Spur die ganzen teilnehmenden Personen schickt. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, wie schaut so ein Prozess aus? Wenn man sich entschließt, so einen Agenda 21 Prozess zu machen, dann kann das je nach Tempo, das eine Gemeinde vorgibt, ein Jahr bis anderthalb Jahre dauern, wo wir, ich glaube, 25 bis 30 Mal auch vor Ort sind und mit einzelnen Gruppen arbeiten. Und anfangen tut das immer mit einem Gemeinderatsbeschluss. Das heißt, wir brauchen mal einen Beschluss, dass wir sagen können, okay, wir machen sowas, wir starten. Und dann fangen wir uns an, einmal auch über eine Gemeinde wirklich gut zu informieren. Weil es ist nichts blöder, als wenn man herkommt und sagt, jetzt machen wir mal die Agenda, bisschen was haben wir eh sonst auch schon gemacht, aber jetzt kümmern wir uns um das und alles andere lassen wir mal links liegen. Sondern die Agenda ist wirklich zu verstehen als Vernetzungsinstrument und nicht nur als was Zusätzliches. sondern wir wollen uns der ganzen Sachen bedienen, die es schon gibt. Ihr habt schon viel vorgeleistet, auf das wollen wir aufbauen. Das heißt, das ist am Anfang einmal ein wesentlicher Grund, dort auch wirklich zu starten, wo ihr in den einzelnen Bereichen klar steht. Und dann baut man am Anfang zwei Strukturen auf. Das sogenannte Kernteam und das Team der Öffentlichkeitsarbeit. Und das Kernteam ist eine Personengruppe von 10 bis 15 Personen in etwa, die unser Ansprechpartner vor Ort ist. Weil wir wollen nicht, dass wir sagen, jetzt geben wir dem Amtsleiter oder der Amtsleiterin noch eine zusätzliche Arbeit, die soll das alles schön machen für uns, sondern wir wollen ja gleich mal rauskommen aus der Gemeindestube. Wir wollen mit Leuten arbeiten und dieses Kernteam ist dazu unser Ansprechpartner vor Ort. Das ist eine bunt gemischte Truppe, Männer, Frauen, Jung, Alt, Wirtschaftstreibende, Private. Je bunter die Mischung, desto besser. Und mit der Gruppe planen wir den Prozess. Da wird also nur organisatorisch gearbeitet, nichts Inhaltliches, weil inhaltlich arbeiten dann mal draußen mit den Leuten. Und da gilt es, wenn man dieses Kernteam aufbaut, hat er mal auch zu schauen, wie starten wir überhaupt so einen Prozess? Was ist für euch das Passendste? Und wo setzt man am besten wie an? Das wären so die ersten Aufgaben. Und gleichzeitig ist das Team der Öffentlichkeitsarbeit dafür verantwortlich, dass wir am Anfang schon einmal uns genug Zeit nehmen, dass wir ein bisschen sensibilisieren, dass wir darauf aufmerksam machen, jetzt kommt was, jetzt tun wir was. Und dass wir nicht sagen, okay, in zwei Wochen gibt es eine Veranstaltung und das war die Agenda. Also da müssen wir schon ein bisschen sensibler vorgehen, weil sonst wird es so sein, dass wir sagen, wir haben entweder wenig Leute oder keine, oder immer nur die gleichen, die ohnehin schon da sind. Das ist ja was, was wir nicht wollen, sondern wir wollen uns ja auch wirklich neue Zielgruppen eröffnen. Und das erreicht man wirklich mit einer gescheiten Sensibilisierungsphase am Anfang, wo man auf kreative Öffentlichkeitsarbeit zurückgreift und das Ganze ein bisschen interessant macht. Und erst wenn wir diese zwei Teams aufgebaut haben, dann gehen wir in die eigentliche Öffentlichkeit. Dann fangen wir mit der eigentlichen Beteiligung an. Und das kann dann sein, dass es eine Startveranstaltung ist oder auch eine Zukunftswerkstatt, wie immer das ausschaut, wo wir einfach sagen, jetzt machen wir den ersten großen Beteiligungsschritt, da laden wir die Leute ein und da sammeln wir mal Ideen zu Themen, die wir uns vorher überlegt haben. Und da geht es noch nicht darum, irgendwas zu bewerten oder sonst irgendwas, sondern da ist wirklich jeder eingeladen, seine Ideen einzubringen. Da gibt es Methoden, da können wir mit 10 genauso wie mit 100 Leuten arbeiten und das ist alles anonym, da braucht keiner Angst haben, dass er niedergenommen wird auf das, was er sagt. Sondern da geht es wirklich darum, mal so viel wie möglich einzuholen. Und erst wenn das erledigt ist, geht man einen Schritt weiter und sagt, wir splitten jetzt ein bisschen die Themen und die Gruppen. Wir machen so Themenabende oder Zukunftsdialoge, wie es da stehen. Das sind dann Einzelabende, wo man sich nur mehr mit einem Thema beschäftigt, wo auch nur mehr die Leute hinkommen, die das interessiert. Und da wird dann einmal gesichtet, was kommt aus den ersten Veranstaltungen, wo sind mögliche Projekte, was ist unrealistisch, wo stehen Leute dahinter, einfach so ein bisschen auszusieben, bevor wir dann in die Phase kommen, wo wir sagen, wir erstellen euch aus den Informationen, die bis dato gekommen sind, einmal so etwas wie einen Entwurf von einem Leitbild. Weil das ist eigentlich die einzige oder das einzige Förderkriterium, das es wirklich zu erfüllen gibt, ist, dass im Laufe des Prozesses ein Leitbild erstellt werden muss, wo so die nächsten 10, 15 Jahre abgebildet sind. Wo will die Gemeinde in den und den Bereichen stehen? Das ist so das Bild der Visionen, das man da ganz gern, als das es ganz gern bezeichnet wird, das es da zu verfassen gilt. Das ist aber was, mit dem braucht ihr euch nicht aufhalten, sondern das schreiben wir und wir spüren das dann so oft mit euch hin und her, bis ihr sagt, okay, das ist unser Leitbild, mit dem können wir leben und nach dem können wir vor allem auch leben. Und dann kommt die Phase, auf die wir besonderen Wert legen, nämlich die Umsetzung von Projekten. Wir verstehen uns nicht als solche, die zu euch kommen, dann vielleicht 15 Veranstaltungen machen, einen Haufen Ideen sammeln, einen Haufen Papier schreiben und dann sagen, naja, Vorschläge wären eh da, jetzt tat's was. Sondern wir wollen schon die Leute, die sich beteiligen, so wie ich am Anfang gesagt habe, gut führen in der Umsetzung. Dass die da nicht den Mut verlieren, sondern dass wir sie wirklich unterstützen, dass wir ihnen, wie gesagt, sagen, wo gibt es Gelder zum Abholen, wo gibt es Modelle, die man sich anschauen kann und. Das heißt, Schwerpunkt wirklich dann auf der Umsetzungsbegleitung, bevor dann irgendwann der Moment kommt, wo auch das Begleitungsangebot jetzt im Sinn dass das Angebot erfüllt ist. Und dann ist das Ende der Begleitung, aber bestenfalls nicht das Ende des Prozesses. Und ich werde dann oft gefragt, was ist dann, wenn das aus ist, wie geht es dann weiter, was haben wir dann? Und da gibt es so viele unterschiedliche Messkriterien, die sage ich immer wieder, für mich ist das nicht zwangsläufig die Zahl der Beteiligten, die wir bei den einzelnen Veranstaltungen gehabt haben, oder nicht, haben wir 1, 3, 5, 8 Projekte umgesetzt, was auch immer, sondern das Beste für mich ist eigentlich, dass wir so stabile Strukturen aufgebaut haben, wie zum Beispiel Kernteam oder Projektgruppen, dass das dann weitergeht, aber wir wieder weg sind, und dass wirklich diese Enkeltauglichkeit, von der ich am Anfang geredet habe, nicht nur ein Schlagwort war in einer Bewerbung oder sonst irgendwas, sondern dass man so richtig das Gespür hat, ah, die wollen da an der Enkeltauglichkeit arbeiten, da gibt es lässige Sachen, die man umsetzen kann, die dann da eigenständig weiter. Dass das einfach so ein bisschen verinnerlicht wird, dieser Gedanke, und das wäre für mich persönlich eigentlich das Aussagekräftigste, wo ich sage, da hat der Prozess Erfolg gehabt. Und wenn das entsteht, glaube ich, ist es wurscht, ob ein oder drei Projekte, sondern dann entsteht laufend von selber irgendwas. Worauf schauen wir? Vielleicht nur ganz kurz zusammengefasst. So wie am Anfang gesagt hat, wenn wir starten, wir wollen nichts Zusätzliches euch aufschwatzen, sondern wirklich das als Instrument zu verstehen, wo wir sagen, wir schauen, was wir haben, wir vernetzen das bestmöglich mit den Dingen und Programmen, die es gibt, und wir lukrieren daraus eine zusätzliche Chance für uns, nur einen Schritt weiter zu kommen und nur ein bisschen weiter vorauszudenken. Vielleicht mit neuen Leuten, mit neuen Ideen, was auch immer. Aktive Gruppen, bin ich mir sicher, dass ihr auch welche habt. Leute, die sich vielleicht schon überall beteiligen und eh schon überall dabei sind, die aber vielleicht auch mal den Mut verlieren, weil sie merken, sie haben jetzt nicht mehr den Rückenwind, den sie brauchen, oder keine neuen Ideen mehr. Das heißt, auch diese Gruppen gut ins Boot zu holen und wieder zu unterstützen. Und, was ganz was Wesentliches ist, auch nicht nur drauf schauen, was haben wir bis jetzt gemacht, sondern auch offen zu sein für was Neues und Neues auch zuzulassen, weil so wie der Herr, der sich da die Laut aus der Stirn zieht, wird es bei euch, kann ich mir vorstellen, nicht anders sein, dass ich sage, jemand, der eine neue Idee hat, ist am Anfang einmal ein Spinner. Das heißt, das geht sowieso nicht und das kann nicht funktionieren und wer soll da mit tun und so weiter. Und den Spinnerstatus hat er erst abgekriegt, wenn sie seine Idee durchsetzt und etabliert. Und wenn wir ihn da pushen, wenn es gute Ideen gibt und die zur Umsetzung kommen, dann ist das genau der Weg, wo wir hin wollen. Das war jetzt so im Schnelldurchlauf, sage ich mal, ein paar Folien zum Thema Agenda 21. Wichtig ist auch für euch, weil Agenda 21 ist ja, wie die meisten Sachen im Leben, etwas, was man nicht geschenkt kriegt, sondern das ist ja letztendlich auch ein Produkt, das man kauft. Wir haben uns das angeschaut. Wir gehen einmal davon aus, dass die Prozesskost vor Ort, also das ist das, was wir von Späß für die Prozessbegleitung kriegen, für eineinhalb Jahre Arbeit mit ca. 24 Leuten vor Ort, mit der Betreuungszeit, Leitbild schreiben vor Ort, Nachbereitung, Reisespesen und so weiter. Das ist also da in diesem Gesamtpaket von 19.500 Euro drinnen. Diese 19.500 Euro sind mehrwertsteuerbefreit. Und dann gibt es für diese 19.500 Euro eine Förderung, nämlich 75%. Das heißt, ihr würdet 75% von 19.500, das sind irgendwo bei den 14.500 Euro, würdet ihr als Förderung kriegen. Die restliche Summe, die offen bleibt, wären eure Eigenmittel, wobei ihr diese Eigenmittel aufteilen könnt auf zwei Budgetjahres, weil wir ja länger als eine Abrechnungsperiode bei euch in der Gemeinde tätig sind. Das heißt, es würde euch dieser Prozess letztlich kosten 2.400 Euro im Jahr. Und wenn ich mir überlege, was eigentlich nachhaltige Gemeindeentwicklung heißt, relativieren sich die Kosten eigentlich sehr, sehr schnell wieder. Weil wenn ich sage, ich schaue 10, 15 Jahre voraus und arbeite an der Enkeltauglichkeit und will aber nicht 2.000 Euro in die Hand nehmen, okay, ist eine Einstellungssache, die man akzeptieren muss, Aber ich bin halt der Meinung, dass wirklich eine Gemeindeentwicklung im Sinn von einer vorausschauenden, nachhaltigen Gemeindeentwicklung, das muss mehr sein als vielleicht reine Anschaffungen oder Straßen- oder Kanalbauarbeiten oder was auch immer. Da geht es um wesentlich mehr. Und in dem Sinn, glaube ich, relativiert sich diese Summe ganz, ganz schnell. Was ich da noch hergeschrieben habe, ist die Möglichkeit 2. Und zwar, es gibt für euch die Möglichkeit, einen Pool, einen Finanzpool mitzubeschließen. Das heißt, ihr beschließt nicht nur 19.500 Euro, sondern ihr beschließt ein bisschen mehr. Dafür habt ihr einfach ein Budget für bewusstseinsbildende Maßnahmen, für Bildungsmaßnahmen, für Öffentlichkeitsarbeit, für Kernprojekte und so weiter. Und ich denke da einfach dran, wenn irgendwann im Laufe des Prozesses Projektgruppen entstehen, die sagen, wir hätten einen lässigen Vortrag zu dem und dem Thema von einem Vortragenden, wie könnte man den finanzieren? Pool-Möglichkeit. Oder es gab auch so eine lässige Exkursion, wo wir uns was anschauen könnten, wir würden gerne einen Bus nehmen und mit ein paar Leuten dorthin fahren, wie könnte man das finanzieren? Pool. Also für solche Sachen wäre es dann. Und dann kann man aus der Gesamtkosten von 23,4, wobei das so zu verstehen ist, dass die Förderung aussagt, ihr kriegt 75%, maximal 17.500. Und wenn ich diese 23,4, wenn ich da 75% rechne, komme ich auf 17.500 und würde für euch sozusagen die volle Fördersumme ausschöpfen und hätte einfach fast 4.000 Euro zur Verfügung, mit denen ich gewisse Dinge zahlen kann. Und der Vorteil von euch ist einfach der, wenn ihr diese Summe beschließt, habt ihr nicht nur ein Geld für diese Sachen zur Verfügung, sondern es ist auch förderbar. Und eure Eigenmittel wird das, ich habe es mir vorher angeschaut, um ca. 500 Euro pro Jahr erhöhen. Das heißt, ihr habt nicht mehr Eigenmittel von 2,4, sondern von 2,9 und habt aber fast 4.000 Euro zur Verfügung, mit denen ihr gewisse Sachen finanzieren könnt. Wobei es auch so ist, dass ja das nicht gebraucht werden muss. Wenn wir im Laufe des Prozesses dann draufkommen, wir haben aus dem Pool gar nichts braucht oder nur ein Tausender braucht, wie auch immer, naja, dann zahlt man halt um das weniger. Also das ist nur eine Variante, wie man sich den Maximalbetrag der Förderung sichern kann. Okay, und eine letzte Folie habe ich noch und dann habe ich sie, glaube ich, genug bombardiert mit Fakten. Und was ich einfach sagen will, ist, bewusst muss einem sein, die Agenda ist was, auf das muss man sich einlassen. Die braucht eine ganz große Vorleistung und diese Vorleistung ist nicht finanzieller Natur oder sonst irgendwas, sondern die Vorleistung heißt Vertrauen. Ich, so wie ich da stehe, kann Ihnen auch nicht sagen, wie euer Prozess ausgehen wird. Dann wäre ja wunderwunzig. Ich kann Ihnen sagen, es gibt genügend Instrumente, Methoden und Beteiligungsschritte, wie man was steuern kann und wie man an guten Ergebnissen arbeiten kann. Aber das Vertrauen als Vorleistung, das muss da sein. Ich muss einfach sagen, okay, so viel Geld ist das jetzt auch nicht, dass ich mich auf das einlassen kann. Probieren wir es einfach, was haben wir zu verlieren? Wir arbeiten an einer Enkeltauglichkeit. Und in diesem Sinne gefällt mir dieser Spruch von Rainer Maria Rilke ganz gut, der sagt, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Und das ist eigentlich so das Credo, das auch dahinter steht, wenn man sich auf so einen Prozess einlässt. Es soll ja so sein, dass wir es probieren, wir lassen uns auf das ein und wir schauen, was rauskommt. Und wir sind überzeugt, dass das einen Sinn hat, wenn wir das machen. In dem Sinne sage ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt natürlich für Fragen zur Verfügung, sofern es welche gibt.